Jetzt komme ich zu meinem heutigen Vortrag. Jetzt haben auch hoffentlich alle den Anschluss gekriegt. Die grundlegenden Daten der alttestamentlichen Heilsgeschichte sind die Rettung aus Ägypten und am Schilfmeer, die Bewahrung in der Wüste und drittens die Landgabe. Die Rollenverteilung in diesem Geschehen: Gott gibt, der Mensch empfängt. Das ist das, also die Struktur, also selbst die grammatische Struktur, so als würden die, werden diese Geschichten erzählt, dass Gott immer das Subjekt ist in all diesen Sätzen. Und diese Struktur, und da kann man eigentlich sagen, Gott gibt, der Mensch empfängt. Gott hat also einen Ansprechpartner, einen Gegenüber. Er ist nicht absolut da mit absoluten Forderungen oder absoluten Gesetzen, sondern ist immer im Gegenüber zu Israel da. Und Israel ist von Anfang an ein Gegenüber zu Gott. Das heißt, wenn Gott redet, redet er zu diesem Volk. Wenn Gott handelt, handelt er mit diesem Volk. Das hat also ein Ziel. Das sind die Menschen, die Gott retten will. Und diese Menschen werden also von Gottes Reden betroffen. Und von Gottes Handeln getroffen. Und in Gottes Handeln hineingenommen. Das heißt, Gottes Handeln erreicht sie einmal eines Tages und sie geben darauf eine Antwort. Wie in der Schöpfung ist Gott hier auch in der Rettungsgeschichte das Subjekt und der Mensch das Objekt. Gott der Handelnde, der Agierende und der Mensch, Israel in diesem Fall der Reagierende. Gott der Redende und Israel der Antwortende. Und diese Struktur, dass Gott redet und Israel antwortet, beherrscht das ganze zweite Buch der Bibel, das wir ja Exodus nennen, Auszug aus Ägypten. Die Geschichte Israels, die im zweiten Buch Mose erzählt wird, beginnt mit einer Notsituation. Typisch eigentlich für menschliches Leben. Menschen sind in Not, sind in dieser Erde, auf dieser Erde in Not. Und diese Menschen schreien in ihrer Not. Und wenden sich an die einzig richtige Adresse, an ihren Gott, Yahweh. Und jetzt kommt Gott, der hört das Schreien, sieht die Not, kommt zu den Menschen, macht sich in der Notsituation von Menschen, macht sich Gott zum Subjekt. Schon darin, dass er Israels Not sieht und den Hilferuf hört. Gott kommt und redet und agiert. Er beruft den Mose. Er führt aus Ägypten heraus, er führt durch das Schilfmeer hindurch und schaltet die Verfolger, die folgenden Ägypter, endgültig aus. Gott redet und agiert. Kapitel 1 bis 14 im zweiten Buch Mose. Kapitel 15, das sich direkt anschließt, beinhaltet eine Antwort Israels darauf. Als die Israeliten sehen, bei uns fehlt keiner. Keiner ist im Schilfmeer ertrunken, alle sind wir da. Und kein Ägypter hat das Ufer erreicht, um uns noch zurückzuholen oder zu erschlagen oder uns ein Leid zuzufügen. Da greift sich die Miriam ein Tamburin, wird nachher Kapitel 15, Vers 20 erzählt, greift sich ein Tamburin, gibt einen Rhythmus vor, die anderen Frauen um sie herum greifen sie auch ihre Tamburine und dann, ich weiß nicht, wer schon mal in Afrika war und das in afrikanischen Gottesdienst erlebt hat, ja, das geht dann so mit so einem Stampfen und immer Rhythmusklopfen. Das wird da erzählt. Da fangen die Frauen an, so einen Tanz aufzuführen, einen Reigentanz. Und dann dichtet die Miriam spontan. Ja, und die Frauen mit ihr und die Israeliten fallen dann ein. Meistens in Afrika, und es gibt auch solche Psalmen, wo dann einer vorsingt und die Gemeinde immer so eine Art Refrain singt. Ja, denn seine Gnade währt ewig. So, Psalm 136. Und so ist das auch hier. Spontan bedanken sich die Israeliten bei Yahweh für die Rettung und singen ein Lied für ihren Gott und Retter. Yahweh, du hast die Ägypter ins Schilfmeer gestürzt, Ross und Reiter, du bist der stärkste und größte Gott, dir gehört unser Leben, dir gehört unser Lob. Nur dir wollen wir vertrauen, nur dich wollen wir anbeten, dir wollen wir opfern. Er ist unser Gott. Und dann die Frage, die natürlich nur eine rhetorische Frage, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer kann so große Wunder tun wie du? Also 14 Kapitel lang agiert Gott, hilft seinem Volk, tut ihm Gutes Und im 15. Kapitel bedankt sich Israel dafür. Eine Reaktion auf Gottes Rettung. Gott hat geredet, Israel antwortet. Gott hat agiert, Israel reagiert mit dem Dankeschön. Und dann von Kapitel 15, Vers 22 an bis Kapitel 18, nach diesem Schilfmeerlied direkt, geht's dann los in der Wüste, gleich mit Notsituationen. Also gut drei Kapitel lang, etwas mehr als drei Kapitel, wird davon erzählt, dass Gott sein Volk eins ums andere Mal in der Wüste bewahrt, dass er ihm Wasser gibt, zu essen gibt, dass er Manna gibt und hier und da auch mal Fleisch durch die vorüberfliegenden Wachteln und dass er auch in kriegerischen Situationen sein Volk schützt und ihm Sieg schenkt. Das ist Gottes Treue zu seinem Volk, dass er mitgeht, dass er sein Volk bewahrt auf dem Zug durch die Wüste Sinai. Und dann von Kapitel 19 bis Kapitel 50 haben wir die sogenannte, damit ist das zweite Buch Mose zu Ende, haben wir so eine sogenannte Sinai-Perikope, ich nenne mal dieses Fachwort, könnt ihr auch wieder vergessen. Das ist die Erzählung von der Gabe der Gebote. Und diese Gabe der Gebote, die ist interessant erzählt. Da wird erstmal gesagt, was Gott von Israel erwartet. Vor allen Dingen im Zentrum steht da der Bau der Schiffshütte, des Zeltes der Begegnung und des Inventars, der Priesterkleidung, Bundeslade und so weiter und so weiter. Dann kommt leider der Tanz ums goldene Kalb. Kaum hat Israel die Gebote bekommen, mit dem ersten Gebot schon, wendet sich von diesem Gott ab. Gott richtet das Volk, aber er vernichtet es nicht. Er begnadigt dieses Volk, macht einen neuen Anfang und gibt dem Mose tatsächlich die Chance, jetzt die Anweisungen zum Bau der Bundeslade und des Zeltes der Begegnung, der Stiftshütte umzusetzen. Und das Interessante ist, das sind, weiß ich nicht, von Kapitel 25 bis 30, fünf Kapitel, sechs Kapitel, in denen Gott die Anweisungen gibt. Und nach der Pleite mit dem Tanz ums goldene Kalb wird dann erzählt, wie Mose das alles umsetzt. Und der Erzähler, der will sagen, Mose hat es ganz genau so gemacht, wie Gott es angeordnet hat, indem er einfach den ganzen Text nicht im Imperativ, sondern in der Vergangenheitsform erzählt. Und Mose tat das. Und Mose machte. Und Mose machte. Ja. Und das ist mir noch vom Übersetzen im Sinn. Ka'asha di ber Yahweh, ken asa Moshe. Immer ganz genau, wie Yahweh es gesagt hatte, so tat Mose es. Dieser Satz kehrt ständig wieder. Ganz genau, wie Yahweh es gesagt hatte, so tat Yahweh es. Ka'asha di ber Yahweh, asa Moshe. Und damit soll gesagt werden, ja, hier in der Wüste hat Israel die Antwort des Glaubens gegeben, wie Gott es haben will. Also, der Aufbau sagt, zuerst ist da die Bewahrung Gottes, Gott hält seinem Volk die Treue. Und der zweite Teil, die Gebote, die sind die Antwort Israels, die ihrem Gott für dessen Bewahrung und Begleitung und die Treue Gottes Treue sagen, und wir halten dir die Treue. Ja, wie? Ja, prima, dass du uns die Gebote gegeben hast. Das ist der Sinn der Gebote. Gott gibt seinem Volk die Gebote, damit es mit den Geboten seinem Gott die Antwort geben kann, eine Antwort geben kann. Und zwar die Antwort der Treue. Das dem Bewahren Gottes in der Wüste entspricht und korrespondiert das Bewahren der Gottesgemeinschaft Israels, indem es die Gebote hält. Damit bewirkt Israel auch den Shalom der Gottesgemeinschaft. Und hier haben wir schon eine Beobachtung, die sehr, sehr wichtig ist, uns auch helfen kann, die Gebote einzuordnen, ihnen den richtigen Stellenwert zu geben. Am Anfang sagte ich, steht die Rettung. Die Rettung ist wie ein Paukenschlag. Ja, ein Schlag ist verklungen, die Rettung wiederholt sich nicht. Darauf beruft sich Israel immer wieder, wie Kreuz und Auferstehung wiederholen sich auch nicht. Das ist ein Paukenschlag, ein einzelner Ton, ein Punkt. mit dem Gott Gültiges schafft. Wie bei uns Full Stop. Ja. Stopp, hier ist der Satz zu Ende. Gott hat Neues geschaffen. Einmalig, die Rettung wiederholt sich nicht immer wieder. Ganz wichtig, denn in Israels Umwelt wiederholen sich die Heilsereignisse immer wieder. Ja? Damit die Welt bestehen bleibt, müssen sich die Heilsereignisse in den Mythologien der anderen Völker wiederholen. In Israels Leben wiederholt sich die Rettung aus Ägypten nicht. Israel geht immer wieder hin an diesen Anfang. Also die Rettung aus Ägypten, ein Punkt. Und die Antwort im Loben Gottes auch wie ein Punkt. Ja, die loben nicht den ganzen Tag, müssen sie auch nicht. Da haben sie festgesetzte Zeiten. Einmal morgens, dann einmal in der Woche, dann einmal am Neumond und dreimal im Jahr die großen Feste. Festgesetzte Zeiten, an denen Israel seinen Gott für seine Rettungstat loben kann. Lauter einzelne Punkte, Höhepunkte im kirchlichen Leben, könnte man sagen, des alttestamentlichen Gottesvolkes. Und dann auf die Rettung folgt die lange Wanderung durch die Wüste. Das ist nicht mehr wie ein Punkt, sondern wie eine Linie. Nicht mehr wie ein einzelner Paukenschlag, sondern man kann sagen, wie eine Melodie. Die gehört dazu. Und auch hier wieder ist Gott der Gebende, der Bewahrende, der Schenkende. Und Israel greift das auf, lässt sich hier von Gott beschenken und beantwortet dies Bewahren Gottes mit dem Wahren der Gebote, der Treue Gott gegenüber, im Halten der Gebote. Also, im konsequenten Tun von Gottes Willen ist auch die Antwort Israels, also das Begleiten Gottes ist ja wie eine Linie, Gott tut was auf einer Linie, und indem Israels Gottes Willen tut, die Gebote hält, begibt es sich auch auf diese Linie und macht aus diesem einmaligen Geschehen der Rettung sozusagen eine Fortsetzung im Leben der Israeliten. Das ist so ein andauerndes Lob im Alltag. Und hier haben wir schon auch was christliche Existenz begründet. Ja? Im Gottesdienst das einmalige Lob mit den Lippen. Wir singen Lieder, wir erheben dich. Ja? Und dann kommt der Montag. Wir in Wiedenes haben uns in diese Bewegung Glaube am Montag eingeklinkt. Finde ich eine ganz tolle Bewegung, Glaube am Montag. Ja? Das ist dann die Antwort des Glaubens im Alltag. Nicht punktuell, sondern als Linie. Und so ist die ganze Bibel. Sie enthält immer Anrede Gottes und Antwort des Menschen. Und wenn viele Leute sagen, viele Christen auch sagen, Christen und Nicht-Christen, Mensch, mit dem Alten Testament kann ich überhaupt nichts anfangen. Naja, ein bisschen interessant sind da noch ein paar historische Informationen, aber sonst, so ist ja furchtbar. Wenn man einmal anfängt, das Alte Testament unter diesem Aspekt zu lesen, hier redet Gott mich an und erwartet von mir eine Antwort, dann wird das Buch auf einmal lebendig, weil Gott mit diesen alten Texten auch in mein Leben hineinspricht. Das habe ich schon oft erlebt, ja, wie Gott mit einer Geschichte, mit einem prophetischen Bußruf mich auf einmal erreicht hat. Und er sagt, Bernd, stopp, sieh dich vor. Ja. Dachte, danke Herr, dass du auf mich aufpasst. Ich habe eine uralte Geschichte aus dem Alten Testament gelesen, weiß jetzt Bescheid. Du hast zu mir gesprochen. Anrede, die meine Antwort erfordert. Und das auch kommt im Bundesschluss am Sinai zum Ausdruck. Also einmal sozusagen makrokosmisch, das ganze Buch, 2. Mose. Und dann in dem 3. Bundesschluss, der uns im Alten Testament oder im 4., also ein 3. heilsgeschichtlicher Bundesschluss. Es gibt ja noch einen Bundesschluss mit Noah, aber der hat keine heilsgeschichtlichen Inhalte. Der 3. heilsgeschichtliche Bundesschluss steht in Exodus 24, 2. Mose 24. Und das will ich eben mal durchgehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Bibel mit hat. Ich muss auch mir von unten holen. Ich lese mal die Verse 3 bis 8 langsam vor und gehe sie dann mal durch. 2. Mose 24, das sind die Kapitel, die sich direkt an die 10 Gebote anschließen. So, von 10 Gebote stehen in 2. Mose 20 und von Vers 22 an kommen dann andere Gebote, und das geht so bis zu Kapitel 23. Und in Kapitel 23 dann sind die Gebote irgendwie abgeschlossen. Mose war auf den Berg gestiegen, Gott hat ihm die Gebote gegeben, die 10 Worte auf den Tafeln, den Rest mündlich. Dann kommt Mose runter und erzählt dem Volk sozusagen den Inhalt, den wir hier in Kapitel 20 bis 23 haben. Und da lese ich mal vor, im 24 Vers 3. Da kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte Jahwes und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, also Gottes Rede, nicht? Mose kommt, sagt, was Gott ihm gesagt hat, das Volk antwortet schon mal. Und das Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die Jahwe geredet hatte, wollen wir tun. Danach schrieb Mose alle Worte Jahwes auf und am nächsten Morgen machte er sich auf, früh auf, errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Dingsteine oder Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels. Ein Altar und 12 Gedenksteine. Danach sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für Jahwe. Und Mose nahm die eine Hälfte des Blutes und tat sie in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes, das er letzte Nacht geschrieben hatte, und las es vor den Ohren des Volkes vor. Und das Volk sagte, alles, was Jahwe geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Dann erst nahm Mose das Blut, das die zweite Hälfte des Blutes, und besprengte damit das Volk und sagte, siehe, dies ist das Blut des Bundes, den Jahwe auf all diese Worte hin mit euch geschlossen hat. Ich gehe das jetzt noch einmal durch. Wir merken schon, das ist ein Bund, der kein reiner Geschenkbund ist, sondern hier ist auch Israel aktiv. Auch Israel soll irgendetwas tun. Also nochmal, Mose kehrt von der Höhe des Berges ins Lager Israels zurück und erzählt von seiner Begegnung mit Gott. Alle Worte, die ihm Gott gesagt hat. Das ist eigentlich die typische Rechtsvermittlung und Geschichtsvermittlung des alten Orients. Erzählen. Und dann schreibt er alles in ein Buch. Mal gucken, ob ihr das mitkriegt. Also, erzählen heißt auf Hebräisch Siper oder Sefer, sag ich mal so. Sefer. Und das Buch heißt Sefer. Das heißt, das Buch ist nichts anderes als das aufgeschriebene Erzählte. Ja. Siper und Sefer haben dieselbe Wortwurzel. Und auch das Wort Buch geht auf das Wort Erzählen zurück. Ja. Ein Buch ist also immer, da schwingt immer noch der alte, wie soll ich sagen, Informationscharakter mit, dass man nicht über Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften informiert hat, sondern in der Regel mündlich. Wenn dein Sohn dich fragt, dann sollst du ihm sagen, nicht sagen, lies die Bibel, sondern dann sollst du ihm sagen und dann erzählt der Vater dem Sohn, was der antwortet, dem Vater, dem Sohn mit der Heilsgeschichte. Ja, wenn dein Sohn dich fragt, dann sollst du ihm sagen. So, Mose erzählt, dann schreibt er das Erzählte auf in ein Buch am nächsten Morgen. Man kann annehmen, dass das, was er da aufgeschrieben hat, eben dieser Inhalt von 1. Mose 20, Vers 22 bis 23, Vers 19 ist. Dann am nächsten Morgen baut Mose am Fuß des Berges einen Altar und dieser Altar repräsentiert Jahwe als den einen Bundespartner. Dann auf der anderen Seite 12 Gedenksteine, die repräsentieren die 12 Stämme. Ja. Die sind sozusagen, die stehen sich jetzt als Bundespartner gegenüber, Jahwe und die 12 Stämme. Danach werden Brandopfer und Heilsopfer dargebracht. Brandopfer werden ganz verbrannt, das ist ein Dankeschön an Gott. Brandopfer sind meistens Dankopfer. Von den Dankopfern nimmt er mit sich nichts, kriegt Gott alles, ja, stinkt furchtbar, die Tiere werden mit Haut und Haaren und Knochen verbrannt und dann steigt der Qualm auf zu Gott und Gott riecht das als lieblichen Wohlgeruch, Reach Nichoach, und freut sich, dass der Mensch dankbar für die Gaben ist, die Gott ihm gegeben hat. Und Das ist das eine. Israel bedankt sich mit dem Brandopfer für die Bewahrung und die Rettung. Und dann werden Heils- oder Abschlussopfer gefeiert, die den Bundesschluss abschließen sollen. Das sind immer Gemeinschaftsopfer. Denn oft hat man während eines Bundesschlusses oder nach einem Bundesschluss miteinander gegessen, das Bundesmahl gehalten. Und damit wurde dann die Gemeinschaft der Bundespartner sozusagen lebendig gemacht. Wenn man miteinander gegessen hat, dann ist man nicht mehr übereinander hergefallen. Und da war es auch eigentlich total unanständig, den anderen zu betrügen. Also das Miteinander essen, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, und heute noch so in manchen arabischen Stämmen, wenn man da nicht zum Essen eingeladen wird abends, dann soll man lieber schnell aufs Kamel steigen und wegreiten. Denn die verweigern einem die Tischgemeinschaft. Und das heißt, sie verweigern einem den Schutz. Also Essen miteinander ist eine ganz hohe Form der Gemeinschaftspflege. Und hier essen sozusagen die Israeliten im Beisein von Jahwe das Bundesmahl. Bei der Darbringung der Opfer fängt Mose die eine Hälfte des Opferblutes in Schalen auf, stellt sie zur Seite. Dann besprengt er mit der anderen Hälfte des Blutes den Altar. Und damit ist Jahwe schon mal als der göttliche Bundespartner in die Bundesschließung eingeschlossen, mit hineingenommen. Aber jetzt kommt interessanterweise nicht der Akt, dass das Volk Israel, die Steine besprengt werden oder die Israeliten, sondern jetzt nimmt Mose erstmal das Buch, das er in der Nacht vorher geschrieben hat und liest es vor den Israeliten vor. Und als er alles vorgelesen hat, da sagen die nochmal, alles was Jahwe gesagt hat, wollen wir tun und wollen auch gehorchen. Dann erst nimmt Mose die andere Hälfte des Blutes und besprengt damit Israel. Und damit, mit diesem Blutritus ist dann der Bundesschluss gültig geworden. Darum endet der Bundesschluss mit der Formel, dies ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund aller dieser Worte mit euch geschlossen hat. Mich erinnert es sofort natürlich an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Dies ist das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Auch hier ist Blut vergossen worden, ja, bei dem Bundesschluss am Sinai. Und Jesus sagt, ja, jetzt gibt's einen neuen Bund bei mir. Und auch diese Formel, da merkt man, er ist Jude und die Jünger sind auch Juden, die verstehen sofort die Anspielung auf den Sinai-Bund, dass hier dem Sinai-Bund ein neuer Bund entgegengesetzt wird. Ja? Dies ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, aber jetzt nicht zum Landbesitz, sondern zur Vergebung der Sünden. Und auch da, das Blut, das Jesus vergießt, ist ja sozusagen das, was den neuen Bund konstituiert. Das ist ganz wichtig, ja. Wir gehören zur Gemeinde Jesu, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Nicht, weil wir die Gebote halten, sondern weil da jemand sein Blut für uns vergossen hat. Und dieses Blut konstituiert unsere Gemeinschaft mit Jesus. Jetzt möchte ich am liebsten mal 10 Minuten Pause machen. Dass jeder sich das einfach in seinen Kopf einhämmert. Das Blut Jesu Christi begründet meine Gemeinschaft mit Gott. Das Blut des Bundes dieser Tiere hier ist das Blut, das den Bund konstituiert und nicht die Gebotstreue. Allerdings ist die Gebotstreue, ist das der Zustimmung zum Gebot ein ganz wichtiger Akt in diesem Bundesschluss. Er ist eben die Antwort auf Gottes Wort. Weil Gott hat geredet, hat die Gebote gegeben und Israel gibt jetzt die Antwort, alles was Jahwe gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen. Ein ganz klares Ja. Wie dieses Ja nachher umgesetzt wird, das ist eine andere Frage. Ja, es wird ja auch gleich gebrochen, kurz danach. Aber erstmal ist es wichtig zu sagen, die Israeliten stellen sich zu dem Tun Gottes und geben die Antwort des Glaubens oder die Antwort des Dankens. Die Tora ist also ein integraler Bestandteil des Bundesschlusses, der Bundesschließung. Doch auch wenn der Sinai-Bund kein Geschenkbund ist, so wird hierbei doch der menschliche Part nicht als Gegenleistung verstanden. Gewiss, die Bundesweisung steht in der Mitte der Gemeinschaft Gott Israel, das heißt, sie lässt sich nicht herauslösen, gehört zu der Gemeinschaft hinzu, aber nicht als Vorleistung, kann es gar nicht mehr, Gott hat die Vorleistung schon gebracht, und auch nicht als Gegenleistung, die Gott erwartet, sondern als Antwort, wir wollen die Gabe, die du uns gegeben hast, diese einmalige Gabe, die du auf die dauerhafte Bundesgemeinschaft gestellt hast. Wir leben hier jetzt in einer Gemeinschaft mit dir. Und diese Bundesgemeinschaft, diese Linie, diesen Weg, den wollen wir mit dem Gehorchen gestalten, mit unserem Gehorsam dir gegenüber gestalten. Wir wollen also unsere Bundesgemeinschaft pflegen, lebendig machen, gestalten, wie das so fast in einer Ehe ist. Ja? Ich habe auch nur einmal geheiratet, bin jetzt bald 40 Jahre verheiratet und habe gemerkt, die Hochzeit war wie ein Paukenschlag. Das Leben nach der Hochzeit ist wie eine Linie, wie eine Melodie. Und die Melodie kann ich aufhören zu komponieren, dann wird die langweilig und laff. Und ich kann an der Melodie arbeiten und feilen, dann wird sie schön. Ich muss sagen, bis heute, und gerade weil wir älter werden, entdecken wir uns immer wieder neu, weil wir uns auch verändern im Alter. Also, wenn ich nicht an meiner Ehe arbeite, bleibe ich verheiratet. Natürlich. Ich habe einen Ring. Und er sagt mir, ich bin verheiratet. Und der Israelit hatte die Beschneidung. Das ist der Sinn des Bundesschlusses von 1. Mose 17, an dessen Ende ist auch ein Geschenkbund. Ja, Gott sagt, beschneide alle männlichen Söhne, männlichen Nachgeburten, Nachkommen am achten Tag. Die Beschneidung vergewissert die Israeliten, der Bund gilt. Gott hat uns Versprechen gemacht. Ja? Und auch wenn ich versage, der Bund gilt. Und diese Bundesschlüsse sind die Bundesschlüsse, auf die Israeliten sich nach dem babylonischen Exil berufen. Ja, da hat Gott keine Gegenleistung gefordert. Wir sind beschnitten, darum wird die Beschneidung so wichtig. Und damit hat man sich immer wieder gesagt, der Bund gilt noch. Jawohl, wir haben versagt, aber der Bund gilt noch. So, und Israel macht das wie in vielen Ehen es geschieht. Man versagt, man wird einander schuldig, man wird auch an dem anderen Bundespartner schuldig. Ja? Aber es gibt immer wieder neue Anfänge. Es ist nie so, ja, wenn einer sagt, so mit dir kann ich nicht mehr, jetzt gehe ich zum Scheidungsrichter, kann ich manchmal nachvollziehen, aber gut, das gibt's auch, aber das ist nicht das Normale und das Gewollte. Manchmal ist es einfach überlebensnotwendig, bevor jemand seelisch kaputt geht. Aber das ist nicht das von Gott Gewollte, das ist, da hier spricht dann eben auch unsere Verhaftung mit der Sünde. Wenn der Bund, der Ehebund geschlossen ist, dann will er gestaltet werden. Da soll Shalom herrschen. Da muss man aufeinander zugehen. Da muss man immer wieder neu miteinander anfangen. Da muss man sich was einfallen lassen. Da ist meine Frau besser als ich, weil die bessere Fantasie hat. Aber wichtig ist nur, dass man immer wieder neue Anfänge macht und nicht aufhört, sich überraschen zu wollen. Also, und so ist auch der Bundesschluss am Sinai. Der Bund gilt, dies ist das Blut meines Bundes. Aber dieser Bund muss gelebt werden, mit Leben gefüllt werden. Davon ist nicht die Geltung abhängig, aber die Lebendigkeit. Und man hebt auch die Schätze des Jahwe-Bundes, wenn man Jahwe die Treue hält, wenn man sich nach den Geboten richtet. So wie ich die Schätze eines Ehelebens erst hebe, wenn ich mit meiner Frau Tiefen und Höhen bestreite. Auch die Tiefen, gerade die Tiefen gehören zum Wachstum dazu. Ich hatte ja schon einmal gesagt, wir erkennen hier einen doppelten Charakter, die Rettung aus Ägypten und der Bundesschluss, die wiederholen sich nicht. Gott, Israel schließt nicht ständig immer wieder neu den Bund mit Jahwe. Wiederholt also den Bundesschluss am Sinai nicht. Ja. Er gilt ein für allemal. Das Bundesblut wird nicht ständig wieder auf die Israeliten und den Jahwe-Altar gesprengt. Und darum ist auch der Tag des Bundesschlusses wie ein einzelner Paukenschlag. Unüberhörbar, grandios markiert er eben den Beginn und den Augenblick des Anfangs eines Gemeinschaftsverhältnisses. Hingegen ist dann die Zustimmung Israels zu Jahwes Bundesweisung wie das sich auf den Weg machen, wie eine Linie, wie etwas, was über den Augenblick hinaus in die Länge gezogen wird. Die Tora Gottes weist also über den Tag der Bundesschließung hinaus den Punkt auf die Zukunft der Bundesgemeinschaft zwischen Jahwe und seinem Volk Israel. Und nur hier haben die Gebote ihren Sinn und Wert. Israel soll mit den Geboten, mit der Tora, seine Gemeinschaft mit Gott gestalten. Und zwar über eine lange, lange Zeit hin. Das Bundesschlussgeschehen am Sinai zeigt also, dass sich Israels Antwort des Dankens oder Dankes nicht in dem einmaligen Ja der Antwort auf Moses Gesetzesvortrag erschöpft. Alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir tun. Die Gemeinschaft, in die Jahwe sein Volk hineingenommen hat, soll für lange Zeit eine sichtbare Außenseite erhalten. Das ist mir ein ganz wichtiger Gedanke. Die soll gelebt und gestaltet und erkennbar gemacht werden. Ich merke jetzt schon, die Zeit läuft mir davon. Ich habe, glaube ich, mit der Wiederholung des gestrigen Vortrags zu lange gemacht. Also, ich sagte, das dauerhafte Mitgehen Jahwes beantwortet Israel mit seinem dauerhaften Hinhören, Beachten und Bewahren der Weisungen Gottes, seines Retters. Und beides gehört zum Leben des Gottesvolkes hinzu, der Punkt und die Linie, der Paukenschlag und die Melodie, die Rettung und die Gestaltung einer Bundesgemeinschaft, das Lob, das einmalige Ja, wir stellen uns zu Jahwe, und das Tun, den Glauben am Montag gestalten. Und auf diesem Gebiet spielt die Tora oder besser die Torot, die einzelnen Weisungen und Anweisungen Gottes, die Rolle innerhalb der Bundesgemeinschaft Shalom zu schaffen, eben das Miteinander so zu gestalten, dass sich jeder bemüht, den anderen in seinen Bedürfnissen zu fördern, so wie er sich bemüht, seine eigenen Bedürfnisse zu fördern. Das kommt auch schon im Alten Testament zum Ausdruck. Also ich habe lange geglaubt, eine Ehe funktioniert dann am besten, wenn ich mich nur darum bemühe, meiner Frau die Wünsche von den Lippen abzulesen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen und meine ganz zu ignorieren. Das ist ganz großer Käse. Leute, die nur darauf aus sind und sagen, ja, ich will nur deine Interessen vertreten machen, dem geliebten Partner von sich abhängig damit. Da ist so viel Selbstliebe dahinter. Und es ist ganz wichtig zu leben, was schon im Alten Testament gesagt wird. Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Du sollst deinen Brüdern nichts nachtragen, sondern sollst deinen Nächsten lieben, wie du dich selber liebst. In diesem Satz steckt drin, dass Gott voraussetzt, ja, die Israeliten sollen sich selber lieben. Sie sollen auch darauf achten, welche Bedürfnisse sie selber haben, was sie selber brauchen, und müssen das auch aussprechen. Und wenn sie das wissen und ausgesprochen haben und auch zur Geltung gebracht haben, dann können sie auch ganz adäquat sich um den anderen kümmern, auch dessen Interessen fördern. Das ist also immer ein Geben und Nehmen, auch ein Nehmen. Shalom besteht dort, wo man den anderen so fördert, wie man sich selber gefördert wissen will. Aber wenn man von dem anderen immer nur erwartet, der soll wissen, was ich will, wie ich mich gefördert wissen will, dann behandelt man ihn wie Gott. Denn ich kann meiner Frau nicht von den Lippen ablesen, was sie sich wünscht. Die muss es mir schon sagen. Und ich muss den Mut haben, und das können wir beide ganz schlecht, sage ich ganz offen, wir können ganz schlecht sagen, was wir wünschen, was wir wollen, was wir brauchen. Das müssen wir lernen. Aber wir müssen es uns gegenseitig offenbaren, was wir brauchen, damit wir auch dem anderen geben können, was er braucht. So, und darin erfahre ich auch so etwas wie Shalom, eine Intaktheit unserer Beziehung. Und das ist auch die Rolle der Gebote. Ja? Gott hat auch Bedürfnisse und Ansprüche an sein Volk, aber nicht als der Fordernde und Rächende, sondern als der Gemeinschaftspartner. Da sagt er, was er von seinem Volk will. Und Israel weiß, wie es die Bedürfnisse und Interessen Jahwes respektieren kann und fördern kann. Und hat ja erlebt, wie Gott seine Interessen fördert und weiterführt und ihm die Treue hält. Damit nun also Shalom allseits befriedigend, das heißt zum Vorteil aller gelebt wird, gibt Gott seinem Volk gültige Weisungen zur Förderung des Lebens im Bund mit ihm. Von dem Alltag, für den Alltag und für den Sabbat, für die Arbeit und gottesdienstliche Feier. Und wenn man mal hinguckt, dann wird man sehen, Zwei Drittel der Gebote beschäftigen sich mit dem Gottesdienst, mit der gottesdienstlichen Feier, und nur ein Drittel der Gebote maximal mit dem Gemeinschaftsleben im Alltag. Also auch die gottesdienstliche Feier ist Gott wichtig. Mir ist jetzt aber ganz wichtig zu sehen, die Gebote sind nie etwas, was, hier ist die Bibel, Gottes Rettungstat, und hier sind die Gebote als eigenständige Größe, die treten neben die Bibel, in der von Gottes Rettungstat die Rede ist. So behandeln wir häufig die Gebote. Ja, Gott hat dich gerettet, aber du musst auch. Da kommt dann so eine Autorität neben die Autorität des Retters. Diese Rolle spielen die Gebote nie. Sie sind immer Bundesgebote, das heißt Weisungen im Rahmen einer Gemeinschaft, die von Gott gewollte und gegebene Gemeinschaft gestalten sollen. Das ist die einzige Funktion der Gebote. Und ich bin mit Leuten, jungen Leuten und älteren Leuten im Gespräch, die werden krank daran, weil man ihren Glauben kaputt macht mit genau diesem System. Hier ist der liebende Gott und hier sind seine Gebote. Und Seelsorge betreiben wir so, dass wir sagen, ja, steht doch alles in der Bibel, guck da nur rein, was Gott von dir will. Wenn der Prophet Micha Israel auf seine Sünde aufmerksam macht und erreichen will, dass sie ihre Schuld einsehen, dann schaut er ihnen nicht die Gebote aus, die 10 Gebote oder hier in seinem Bundesbuch die um die Ohren, sondern Gott beauftragt den Propheten Micha zu sagen, mein liebes Volk, was habe ich dir angetan? Denk doch daran, was ich dir gegeben habe. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich durch die Wüste geführt, habe dir Mose und Aaron geschickt. Und ich habe dich vor dem Sihon gerettet und ich habe dich von dem Balak gerettet, der dich verfluchen lassen wollte. Ich habe Fluch in Segen umgewandelt. Ich habe dir das Land gegeben. Guck doch mal an, was ich dir getan habe. Und misst dein Verhalten daran, was ich dir gegeben habe. Nicht, was ich von dir in den Geboten gefordert habe, sondern was ich dir getan habe und womit ich dich in meine Gemeinschaft hineingenommen habe. Und ich möchte, dass du diese Gemeinschaft gestaltest, mehr nicht und auch nicht weniger. Die Gebote sind immer Bundesweisung, immer im Rahmen des Bundesschlusses, verständlich und gemein. Und so kann Gott die Gebote durchaus einfach mein Bund nennen. Und da möchte ich zu einem Text kommen, den Klaus Ihnen jetzt gegeben hat. Das steht das drin. Die Funktion der Torot im alten Bund. Erhoben aus Exodus 19, Vers 3b. Es sind nur 3 Verse. Das geht so los, dass bevor Gott die ganze Tora, das ganze Paket an Geboten gibt, den Mose schon in Kapitel 19 auf den Sinai ruft für 2 Sätze. Und dann muss Mose wieder runtergehen, sagen wir die 1000 Höhenmeter wieder, die er da oben bewundert, als 80-Jähriger wieder runtergehen und soll seinen Leuten nur 2 Sätze sagen. So wichtig ist das, was Gott dem Mose da aufträgt, bevor er die Gebote gibt. Diese 2 Sätze, Geschwister, sind das Vorzeichen vor dem Gebot. Wie bei einer mathematischen Klammer, die dadurch bestimmt wird, ob vor der Klammer ein Plus oder ein Minus steht. So ist das, was hier gesagt wird, ein Vorzeichen vor allen Geboten. So, was hier drin steht, das will Gott von all seinem gesamten Paket der Gebotsübergabe verstanden wissen. Und darauf gehen wir jetzt ein. Diese 2 Sätze, die Gott da sagt, haben 2 Teile. Ihr habt gesehen, Vers 4, was ich den Ägyptern angetan habe. Hier ist Gott Subjekt. Was ich den Ägyptern angetan habe. Was hat Gott den Ägyptern angetan? Ja, er hat die verfolgenden Ägypter abgewehrt und abgeschüttelt ins Schilfmeer, wie es so schön heißt. Also, wie ich euch gerettet habe. Und dann habt ihr gesehen, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen habe, durch die Wüste, versorgt habe wie ein Adler seine Jungen, mit Essen und Trinken und Schutz vor Feinden. Und wie ich mich mit alledem zu euch gebracht habe, das habe ich gestern noch leider bisschen schon am Ende nur sagen können. Mit der Rettung bringt Yahweh sein Volk in seine Gemeinschaft und überwindet damit die katastrophalen Folgen des Sündenfalls, ja, die den Menschen ja absolut von Gott trennen. Israel darf wieder mit seinem Volk Gott Gemeinschaft haben. In den ersten drei Sätzen wird dreimal gesagt, was Gott getan hat. Wie Gott redet und wie Gott handelt. Und jetzt sagt er, wie Israel antworten soll auf sein Reden und wie Gott auf sein Agieren reagieren soll. Jetzt kommt Israel zur Sprache, ja? Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund, den ich mit euch habe und geschlossen habe, bewahrt. Meinen Bund bewahrt. Das sind die Gebote. Hier werden die Gebote als Bund. Ach ja, super. Sehr gut. Auslöschen. Weg damit. Entschuldigung. Hallo, wer hat das gemacht? Ach doch, machen Sie nochmal an. Also kann man nochmal anmachen. Da kann man gleich richtig und falsch gut vergleichen. Also, hier steht 5. Werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, gehört mir. Und ihr sollt mir ein König zu einem Priestern, heiliges Volk sein. In dieser Übersetzung steht leider auch in der Elberfelder, ich habe es aber nicht mehr rückgängig machen können. Die können eben zu wenig Hebräisch. Und aber stimmt, es ist jetzt keine Verleumdung. Es müsste eigentlich heißen, wenn ihr meiner Stimme gehorcht und meinen Bund haltet oder auf meine Stimme hört, gehorchen ist schon eine Interpretation, ja, gibt es nicht im Hebräischen, das stimmt nur das Hören und das beinhaltet auch das Gehorchen natürlich. Dann werdet ihr euch als mein Eigentum erweisen. Dieser Satz widerspricht ja dem ersten. Ich habe euch gerettet, ich habe euch bewahrt, ich habe euch zu mir gebracht. Ja? Und so wie es hier steht, so machen wir das. Ich habe euch gerettet, ich habe euch bewahrt, ich habe euch zu mir gebracht. Aber mein Volk seid ihr erst, wenn ihr die Gebote haltet. Dieses Verständnis macht Glauben nur kaputt. Es kann nur Glauben zerstören und Heilsgewissheit vernichten. Wenn der Mensch nicht weiß, was gilt denn nun? Bin ich gerettet? Bin ich Gottes Kind, weil er mich gerettet hat? Oder bin ich es dann erst, wenn ich die Gebote halte? Oder wenn ich die Gebote nicht halte, verliere ich dann wieder die Gotteskindschaft? Wenn wir dieses Gesetzesverständnis haben, dass die Gebote als eigenständige Autorität neben Jesus treten, ja, dann kann man nur Glauben zerstören. Und leider wird es durch so eine Übersetzung natürlich gefördert. Aber wer nicht genügend nachdenkt, merkt nicht, dass es ein Widerspruch in sich selbst ist, den Gott hier in zwei Sätzen macht. Ich habe euch gerettet, aber das gilt erst, wenn ihr meine Gebote haltet. Stringent und logisch ist es, wenn man weiß, was das hebräische Wort haya, sein, sich erweisen, geschehen, machen, leben, ist ein Tätigkeitswort, ja, mit voller Tätigkeitskraft, Tätigkeitswortkraft. Und deswegen habe ich übersetzt, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund mit euch bewahrt, was sagen die? Mein Bund haltet, ja. Das ist ja Schamar, bewahren eigentlich, wahren und bewahren. Dann erweist ihr euch als mein Eigentum aus allen Völkern. Dann lebt ihr für mich als eine heilige Nation, als ein Königtum von Priestern. Ich habe jetzt ein bisschen freier übersetzt. Beide Mal steht dieses Wort Haya, sich erweisen als dort, ja, zweimal. Dann erweist ihr euch als mein Eigentum, ihr erweist euch als für mich als eine heilige Nation. Man kann auch zweimal Leben einsetzen, ja. Indem Israel die Gebote erhält, erweist es sich als gerettetes Volk. Und zwar vor den Völkern. Und hier sehen wir die Funktion der Bundestreue. Nicht, dann sollt ihr mein Eigentum sein oder werden, sondern dann werdet ihr euch als mein Eigentum erweisen. Behaltet bitte den Zettel, könnt ihr in eurer Bibel dann korrigieren. Aber gut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber Ich habe nur mal 3/4 des Alten Testaments übersetzt, kenne mich in der Sprache aus und habe Hebräisch unterrichtet und habe ein Gefühl für Hebräisch gekriegt. Und das werfe ich auch in die Waagschale. Also das bedeutet, das habe ich noch unten hingeschrieben zum Nachlesen, wenn Israel Gottes Gebote im Alltagsleben praktiziert, tut es nichts anderes, als die Bundesgemeinschaft mit Leben zu füllen. Israel bewahrt den Bund. Ja, er bewahrt nicht nur die Gebote, sondern es bewahrt die Bundesgemeinschaft oder die Bundestreue. Und natürlich führt diese Bundestreue nicht zur Bundesgemeinschaft. Wenn der Bund durch die Gebote bewahrt wird, aufrechterhalten wird, mit Leben gefüllt wird, dann kann ja der Bund nicht davon abhängig sein, dass Israel die Gebote hält, sondern die Lebendigkeit, die Erfahrbarkeit der Güte Gottes, die ist davon abhängig, aber nicht der Bund selbst. Das Halten der Gebote hat die Funktion, sichtbar zu machen, was schon real existiert. Sichtbar zu machen, was durch Gottes Gabe schon real existiert, ist die Aufgabe aller Ethik. Und meine Botschaft heute Abend an euch. Die Gebote sollen nur sichtbar machen, was Gott uns geschenkt hat, was real existiert. Real existiert die Bundesgemeinschaft Israels mit Jahwe, die Gott selbst durch Rettung und Bewahrung geschaffen hat. Undenkbar, dass der Gehorsam gegen Gott den Sinn haben könnte, Israels Weg in die Gemeinschaft mit Gott zu ebnen, die Tür zur Jahwe-Beziehung zu öffnen. Jahwe hat die Tür zur Gemeinschaft mit ihm geöffnet. Und jetzt sollen die Völker im Leben des Gottesvolkes erkennen, dass diese Gemeinschaft, dass Israel diese Gemeinschaft ernst nimmt. Wie meine Umwelt erkennen soll, dass ich meine Frau ernst nehme und meine Ehe mit meiner Frau ernst nehme. Da muss ich auch manchmal vielleicht mein Leben ändern, muss ich ehrlich sagen. Dass die Umwelt soll erkennen, Israel ist Jahwes Diener. Israel ist das von Jahwe berufene Volk, das erlöste, erwählte Volk. Das sollen die Menschen am Leben dieses Volkes erkennen. Israel soll ein Segen sein, so wie Gott das zu Abraham gesagt hat. Du sollst ein Segen sein. Mit alledem gibt Israel seinem Retter und Bewahrer Jahwe die Ehre, weil am Leben des Bundesvolkes ihm erkennbar wird, dass diesem Gott, dem Gott Israels, die ganze Erde gehört. Ist das eine Aufgabe? Jetzt überlegt mal, jetzt nach der Wahl von Trump dann in Amerika, ja, die halbe Welt in Aufregung. Was kann ich denn machen, dass an meinem Leben erkennbar wird, die ganze Welt, die ganze Erde gehört Gott und weder einem Putin noch einem Trump noch irgendeinem Erdogan oder was, sondern die Welt gehört Gott. Ja. Das sollen Menschen an unserem Leben erkennen. Ich will noch ein Beispiel hier bringen. Ja, ich habe das hier nochmal. Ich habe das leider vergessen. Ich bin ja auch religiös sozialisiert, freikirchlich. Und ich habe das auch erlebt in meinem Leben, dass die Gebote Gottes wie eine zweite Autorität neben Gott treten. Und mir ist das da bewusst geworden, habe ich vielleicht bei euch mal erzählt, aber das berührt mich immer wieder aufs Neue. Und ich muss immer wieder neu unter die Füße kriegen. Ich war immer schlecht in Mathe, stand immer zwischen 4, Minus und 5 und hatte einen Mordschiss vor jeder Mathearbeit. Da konnte ich die Nacht vorher nicht schlafen. Aber in der Woche vorher, da habe ich natürlich ganz genau und jeden Tag 10 Minuten länger meine stille Zeit gemacht. Ich wollte doch Gott nicht verärgern. Ich wollte ihm doch anbieten, dass ich ein frommer Mensch bin. Nur auf keinen Fall ein Risiko eingehen, Gott gegen mich aufzubringen. Ja, das ist das Denken der Religion und auch bei uns. Und dann war ich ganz froh, wenn ich da noch sogar Zeugnis geben konnte. Jetzt konnte ich beruhigt in die Mathearbeit reingehen. Jetzt hatte ich Gott eigentlich ein bisschen dazu verpflichtet, mir nach einer 4-, zur 4- zu verhelfen. Das ist unser Verständnis von Gesetz und von dem Verhältnis von Gesetz und Gnade. das hat sich auch in der Kirchengeschichte niedergeschlagen, in einem berühmten Satz. Wer sich ein bisschen mal mit Dogmatik beschäftigt hat, du wirst ihn kennen, in dieser Formulierung do ut des, lateinischer Satz. Do, ich gebe, ut, damit, des, du gibst. Ich gebe, damit, du gibst. Genau diese Frömmigkeit habe ich gelebt und das entdecke ich immer wieder bei mir. Ich gebe dir was, Gott, damit du mir eine 4 gibst. Damit ich nur eine 4 schreibe. Ja. Oder Gott sagt zu mir, ich habe dir Heil gegeben, Bernd, aber ich erwarte auch was von dir. Ich gebe dir was, dein Heil, damit du mir was zurückgibst. Gott will was zurückhaben. Überlegt mal, wie das so ist, wenn jemand ein Geschenk bringt. Gerade wir Evangelikale, wenn wir von der Gnade reden, ja, können so schlecht Geschenke annehmen. Sofort überlege ich, und was kann ich zurückgeben? Also mindestens im selben Wert. Ja. Geschenk im selben Wert. Oder, nein, ich will kein Geschenk annehmen. Ich will auch dann letztlich kein Geschenk von Gott angeben. Ich möchte von Gott akzeptiert werden in meinem Gutsein. Ich möchte Gott etwas anbieten können, weil ich glaube, Gott erwartet von mir, dass ich ihm was anbiete, damit er mich akzeptiert. Gott hat mich akzeptiert, weil ich Sünder bin. Dann akzeptiert Gott mich. Und er erwartet keine Gegenleistung von mir. Er akzeptiert mich nicht erst, wenn ich ihm gehorche. Und weil er mich als Sünder akzeptiert, darum ist er für mich am Kreuz gestorben. Dann hat er gezeigt, wie sehr er mich akzeptiert. Und Paulus sagt das, als wir noch Feinde waren, hat Gott seinen Sohn ins Fleisch gegeben, damit er für uns stirbt. Und jetzt erreicht mich und dich diese Botschaft. Gott hat seinen Sohn für dich, den Sünder, gegeben, weil er dich als Sünder sieht und akzeptiert. Und sein Sohn trägt tatsächlich jetzt Gottes Gericht. Und du erlebst Gnade vor Recht, weil Gott, Jesus, die Härte des Rechtes erfährt. Das trifft mich. Und darauf will ich ihm eine Antwort geben. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich irgendwie einen Zorn auf meine Frau hatte. Meine Frau hat mir das nicht bewusst gemacht, dass ich da Unrecht tue. Sie hat mir einfach was Liebes getan. Das hat mich verändert. Und das wollte ich beantworten. Und da merke ich, ethisch verantwortliches Leben erwächst aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Denn zwei Geschwister, meine zwei Brüder in unserer Gemeinde, die können mich tierisch aufregen. Und ich habe gedacht, du musst ihnen einfach mal zeigen, was sie für einen Schrott machen. Dann müssen wir mal sehen, dass wir sowas nicht weitermachen können. Das geht nicht. Und dann habe ich mir bewusst geworden, wenn ich ihnen einfach nur ihr Versagen um die Ohren haue, erreiche ich nichts. Und ich habe mich entschlossen, sie zu lieben und sie zu bestätigen und zu loben und ihnen Gutes zu tun. Das ist der Weg, auf dem ich bewirken kann, dass andere Gutes tun. So tut Gott uns Gutes. Und so tun wir ihm Gutes, indem wir ihn als den guten und gebenden und bewahrenden Gott erleben. Das ist die Funktion der Gebote. Antwort auf seine guten Taten, auf seine Hilfe, auf seine Rettung, auf seine Treue. Und das in unserem Alltag umsetzen, im Zusammenleben mit Menschen, heißt die Gemeinschaft mit Gott gestalten und die Gemeinschaft mit anderen Christen und Nichtchristen gestalten. Das ist unsere Aufgabe. Erkennen lassen, dass der Gott, der mich liebt, mein Handeln bestimmt.